Ja, hallo Erik.
Hallo Felix.
Schön, dass du hier bist beim Trommeltalk. Und ja, wir haben uns gedacht, wir sprechen heute ein bisschen über letzte Woche. Über unser Gespräch mit Lars, mit Professor Dr. Lars Donath. Und ja, wir haben danach noch kurz gesprochen und fanden das beide, glaube ich, so interessant, dass wir uns gedacht haben, vielleicht wäre es ganz interessant auch für die Leute, die zuhören, das nochmal so ein bisschen zu reflektieren und sich Gedanken darüber zu machen und vielleicht auch die anderen, die zuhören, dazu anzuregen, sich auch ein paar Gedanken dazu zu machen, was da eigentlich so der Inhalt war.
Ja, Gedanken machen, das ist immer sehr gut.
Ja, weniger reden, mehr Gedanken machen. Darum haben wir uns jetzt auch gedacht hier in dem Podcast, dass wir jetzt einfach mal so 20 Minuten machen wir uns Gedanken.
Ja, wer fängt an?
Gut, den Quatsch muss ich gleich wieder rausschneiden, das ist doch total doof.
Ja, okay, wir machen jetzt anständig weiter. Ich will ja nicht, dass du unnötig Arbeit hast.
Ja, vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz eben sagen, wer der Lars überhaupt ist, weil es gibt vielleicht den einen oder anderen, der jetzt zuhört und letzte Woche nicht zugehört hat und sich denkt, die reden komisch und worüber reden die eigentlich komisch? Genau, also der Lars ist Professor an der Sporthochschule hier in Köln und zwar für Trainingsintervention und das ist quasi ein Fach, in dem man sich wissenschaftlich mit Trainingsfortschritt und mit Trainingskonzepten auseinandersetzt. Und da war der Gedanke von uns, wir fragen mal einfach so jemanden, der sich wirklich eingehend mit der Frage, wie man vernünftig und effektiv trainiert, unterhält, weil immer ja wieder mal die Frage aufkommt, auch von Schlagzeugern und Musikern, ja, wie übt man eigentlich am effektivsten?
Ja, und Musikern ist gut.
Ja, er hat's gemerkt, sehr gut.
Sehr gut.
Ja, wie man eigentlich am effektivsten übt und wie man sein Training oder sein Üben so aufbaut, dass es quasi am meisten Effekt hat. Und ja, der Gedanke war einfach, da mal jemanden zu fragen, der sich damit wirklich professionell Tag ein, Tag aus befasst. Wie war denn dein Eindruck? Wurde deine Erwartung erfüllt bei dem Gespräch?
Ja, im Prinzip schon. Also ich habe jetzt nicht erwartet, dass er jetzt so ja, extrem spezifische Fragen zum Thema Schlagzeug beantworten kann. Aber ansonsten, viele Dinge sind ja auch allgemeingültig und kann man auf Schlagzeugspiele übertragen. Und das fand ich schon interessant, was er da gesagt hat. Und das habe ich auch so, wie soll ich sagen, also wiedererkannt. Also jetzt um ein Beispiel zu nennen, ich habe mir jetzt so ein paar Sachen so gemerkt, die fallen mir jetzt so spontan ein. Das ist natürlich diese Geschichte von einfach zu komplex und von langsam zu schnell. Ne, das haben mir diverse Lehrer ja auch schon gesagt. Ne, das weiß nicht, ob das jeder beherzigt, aber ich denke mal, viele wissen das. Und das andere war, dass man einfach unheimlich viel wiederholen muss. Das sind so diese beiden wesentlichen Sachen. Ne?
Das mit dieser Wiederholung, das ist ja, wie er da auch nochmal gesagt hat, zurückgehend auf diese Theorie von Erikson, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das hat nochmal jemand anders auch populär gemacht, da habe ich den Namen schon wieder vergessen. Das ist diese 10.000-Stunden-Regel, also dass man quasi etwas professionell beherrscht, wenn man 10.000 Stunden in diese Sache, was es auch immer ist, investiert hat. Mhm. Also sprich auch 10 Stunden Schlagzeug spielen und man ist quasi Profi-Schlagzeuger und ja. Wo ich das schon sage,
ich habe mir das Spaß mal ausgerechnet.
So irgendwie so genau. Ja, wie viel ist das?
Also, ja, ich habe nur mal irgendwie so rumgerechnet. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber es ist eigentlich gar nicht so lang. Ne? Also wenn man jetzt, was weiß ich, das mal hochrechnet, sagen wir mal, man übt jetzt wirklich mehrere Stunden am Tag. Wochenende hat man frei. Es gibt ja Leute, die üben auch wirklich während ihrer Studienzeit 8 Stunden am Tag, ne? Aber ich weiß jetzt nicht, wie viel ich gerechnet habe. So von, ich glaube, mit 5-6 Stunden oder so. Da ist man eigentlich nach 3,5 Jahren ist man schon durch. Da kann man Schlagzeug spielen. Ja, gut, ich meine, ne, es gibt auch Leute, die sagen, also mein erster Lehrer hat gesagt, ja, Double Stroke Roll, bis du den richtig kannst, das dauert 2 Jahre. Ich glaube auch, das ist ja so in Stufen. Wenn man jetzt blutiger Anfänger ist, glaube ich, braucht man für manche Sachen erstmal relativ lang und muss sehr viel wiederholen. um die Technik reinzukriegen, um gewisse Figuren zu lernen, so Grundfiguren. Und wenn man dann auf einem, nach ein paar Jahren auf einem gewissen Niveau ist, ist alles weitere, was man dann lernt, auch einfacher. Natürlich gibt es immer wieder Sachen, also selbst für einen Profi-Drama, die so neu sind, dass er sich fühlt wie ein Anfänger. Also ich führe das immer gerne vor. Meinen Studenten, ich kann zum Beispiel nicht, also es gibt ja vieles, was ich nicht kann, aber eine Sache ist, zum Beispiel mit dem linken Fuß die Klave spielen und dann mit den Händen irgendwas dazu machen auf der Snare-Drum. So, und dann zeige ich das immer, dass ich das nicht kann. Und ich zeige auch immer, dass auch jeglicher Versuch, das jetzt schnell zu können, also nicht hinhaut. Ne? Und dann, klar, dann geht es um Konzept, wie man sich das Stück für Stück draufzieht. Und da kriege ich selber nochmal so ein Gefühl dafür, oh weia. Ne? Also wenn du jetzt wirklich da alle Rudiments zu spielen willst und Hand-Fuß-Kombinationen und dies und das, ne? Und da sitzt du wahrscheinlich wieder Jahre dran, ne?
Ja. Ja, wenn ich ihn richtig verstanden habe, hat er das auch mit der 10.000-Stunden-Regel nicht unbedingt bestätigt, sondern das, was ja seine Antwort da im ersten Moment drauf war, ist, dass das, es waren sowieso sehr viele englische Begriffe, fand ich, bei dem Gespräch, dass diese Theorie relativ grounded ist, also irgendwie, ja, also ziemlich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden ist. Und später sagte er dann, und das fand ich auch ganz interessant, dass quasi bei Sportlern der Zeitaufwand für den Erfolg eines Leistungsfortschritts nur 20% und bei Spitzensportlern nur 1% ausmachen. Und das, wo er, glaube ich, immer wieder drauf hinaus wollte, war, dass dieses Engagement, genau. Also die, wie kann man das am besten übersetzen? Die Leidenschaft oder so, ne, die man einer Sache entgegenbringt, dass die so zentral ist. Mhm. Also ganz am Anfang hat er auch gesagt, da wo ich dann leider mein Mikrofon kaputt gegangen ist und du da völlig alleine warst und das Interview mit ihm führen musstest, ja, weil ich zwar geredet hat, aber mich hat keiner gehört. Da hat er ja auch nochmal gesagt irgendwie, dass es so wichtig ist, dass man eine Motivation hat, die einen dazu bringt zu üben. Mhm. Also da ja, war genau. Das Beispiel ja. Zum Beispiel ja. Mit der älteren Dame, die einen Jüngling hat, der total darauf steht, dass er Schlagzeug spielt oder Schlagzeug mag und dann fängt sie an, Schlagzeug zu lernen. Oder sein Beispiel war dann mit einer Fremdsprache und dann ist auch im hohen Alter beispielsweise bei dieser großen Leidenschaft, also im großen Engagement, ist durchaus möglich, dass da sehr schnell auch ein Erfolg zu erzielen ist. Und dass so ein Faktor eine größere Rolle hat zum Beispiel als die pure Zeit, die man da rein investiert.
Ja, stimmt, genau, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, genau, sehr gut. Genau, das heißt auch die emotionale Verknüpfung, ne, was ich jetzt aus einer anderen Ecke kenne, ich gucke mir immer gern so Wissenschaftssendungen an und ja, da gibt es auch so ganz interessante Sachen zu dem Thema, ne, das heißt also auch, was die Leistungsfähigkeit des Gehirns, sagen wir mal, angeht und wovon das abhängt alles. Ne? Oder wenn man jetzt mal über Alzheimer, ne, nachdenkt, ne? Also haben wir ja alle schon von gehört, ne? Wie der Stand auch der Wissenschaft ist. Und ja, und diese Erkenntnisse sind auch ganz interessant. Ne? Also Tatsache ist ja, wenn etwas emotional positiv verknüpft ist, dann merkt man sich das auch eher, als wenn es negativ verknüpft ist. Zum Beispiel, ne? Also auch die Emotionen alleine spielt schon eine Rolle. Und wenn
aber
man was mit
ist
Begeisterung.
Ja, ganz interessant eigentlich auch.
Bitte?
Ja. Wenn ich da ganz kurz nochmal einhaken darf, weil das fand ich auch ganz interessant bei dem Interview mit ihm, weil das hätte ich auch so absolut unterschrieben. Aber er hat ja da am Rande erzählt von so Studien, die es aus den 90er Jahren gab, vor allem aus der Sowjetunion, die das untersucht haben, wie zum Beispiel Stress und auch negativer Stress und Angst sich darauf auswirkt, was zu lernen. Und hat dann auch gesagt, natürlich, wenn man jetzt Zeitdruck hat oder so, dann ist das auch etwas, was einen dazu bringt, nochmal intensiver irgendwie zu arbeiten. Also dass nicht nur eine positive Verknüpfung, sondern auch eine negative Verknüpfung, also eine Emotionalität dazu führen kann, dass man irgendwie konzentriert, sag ich mal, oder fokussiert irgendwie.
Ja, stimmt, lernt, wenn man das jetzt so aufdröselt, ne, gibt's da verschiedene Gesichtspunkte. Das eine ist natürlich die Emotion als solche, die emotionale Situation jetzt beim Üben. Dann haben wir klar, das Positive, und er sagt, es gibt aber auch, klar, also auch Angst kann natürlich auch einen zu Leistung anregen. Ne, natürlich. Ne, vor allen Dingen fördert das vielleicht auch die Konzentration. Nehmen wir mal an. Naja, das ist, ich finde das sehr schwierig, ne, weil Angst ist ja zunächst etwas, was uns blockiert, uns unfrei macht. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt die ganze Zeit zum Beispiel Angst habe, mich zu verspielen, bei einem wichtigen Gig zum Beispiel, glaube ich, passiert das schneller, dass ich mich verspiele, als wenn ich wirklich frei bin und keine Angst habe. Ne? Aber da kommt dann der Punkt Konzentration dazu, also auch Angst kann dazu führen, dass man sich extrem konzentriert, weil man ja etwas vermeiden will. Und das hat er auch nochmal gesondert aufgeführt. Also auch diese Konzentration, dass auch dieser Lernprozess umso besser funktioniert, je konzentrierter ich auch bin. Ne, das heißt, so dieses zwischen Tür und Angel üben, ne, das ist wahrscheinlich nicht so effektiv, als wenn ich wirklich mit Haut und Haaren bei der Sache bin, im Jetzt bin. Und was ich auch interessant fand, das war noch dieser Punkt, dass er sagte, so Profimusiker oder gerade im klassischen Bereich, die üben sogar Stresssituationen. Ne? Das heißt, wenn du immer dich in eine Situation, eine optimale Situation begibst, wo du dich optimal konzentrieren kannst, am besten kein Geräusch, ne, kein Telefon, was klingelt, gar nichts, ne, und übst da, kann natürlich die Situation auf der Bühne eine ganz andere sein, wo der Sound schlecht ist, wo du Geräuschpegel hast, wo was weiß ich auch passieren kann, ne, so, und das fand ich auch sehr interessant, das wusste ich auch nicht, dass die Leute das teilweise mit trainieren, indem die in ihren Übungsprozess so Störungen mit einbauen. Ne, das kannst du dich auch noch dran erinnern. Das fand ich total interessant.
Ja, genau. Ich war bei mir da nicht ganz sicher, ob das nicht so eine Übertragung ist von dem, was er aus der Sportwissenschaft hat. Weil das.
Das waren schon die Musiker, Symphoniker oder sowas. Da hatte der auch erzählt über Leute, die Klassik, also so Profi-Klassik, klassische Musiker, die dann irgendwie irgendwelche Geräusche sich dann noch geben beim Üben, ne? Oder Töne, Störtöne.
Ja, ich glaube, der hat das allgemein so auf, also diese Stresssituation, dass man die quasi dann in dem Alltag, in dem beruflichen Alltag auch stattfindet, oder muss ja noch niemals im Beruf sein, ne? Das ist vielleicht auch noch ein weiterer Punkt, den wir gleich auch noch besprechen können. Dass quasi diese Alltagssituation dann auch ins Üben mit eingebaut werden und gerade auch diese Sachen dann stärken, die einen dann ablenken können. Ne? Das ist dann auch wieder so wie mit dem Hundetraining, das habe ich auch im Buch mal gelesen, weil ich einen Hund habe. Und da habe ich auch ganz am Anfang, muss man mit dem erstmal trainieren, dass der hört. Und dann soll man irgendwie gucken, und das ist dann natürlich in der Natur schwierig, dass man irgendwelche Ablenkungen dazu nimmt. Also erstmal sagen, Sitz. Und die nächste Übung ist dann zu sagen, Sitz, wenn der Erik gerade vorbeiläuft. Das ist dann schon schwieriger. Ne? Und da zeigt sich ja auch wieder diese Progression von ja, einfach zu komplexer, ne? Und das ist ja so eine Sache, die er auch, glaube ich, total wichtig fand, dass man erstmal einfache Sachen übt und komplex zum Komplexen geht und vom langsam zu schnell. Und dass das aber nicht so zwei voneinander getrennte Sachen sind, sondern ich glaube, er hat gesagt, so wie in so einer Matrix oder so, dass man jetzt durchaus eine einfache Sache schnell üben kann, um dann Komplexität dazuzunehmen und sozusagen an jedem Punkt in dieser Matrix ansetzen kann und zu dem anderen Punkt der Matrix, der dann darin besteht, komplex und schnell das umzusetzen, gehen kann. Ja. Und das kennt man ja auch, ne, wie du das sagst auch mit der Klave dann zum Beispiel. Ne, wenn man das jetzt wirklich üben wollen würde, mit dem linken Fuß die Klave zu spielen, wird man natürlich auch erstmal anfangen, ganz simpel die in dem linken Fuß die Klave zu spielen zum Metronom. Und dann wird man vielleicht anfangen, weiß ich nicht, nur Viertel mit den Händen abwechselnd zu spielen. Und dann vielleicht Achtel und dann Sechzehntel und dann vielleicht Betonung dazu nehmen, sodass man diese Komplexität immer mehr steigert. Mhm. Oder man macht das halt erstmal so, dass man die Klave spielt und versucht einfach ein sehr hohes Tempo damit hinzukriegen, um sich damit irgendwie zu fordern. Aber da ist dann schon wieder die Frage, ist das, also wie würdest du da rangehen jetzt bei dieser Klaveübung? Weil wenn ich das so erzähle, Geschwindigkeit ist ja dabei eigentlich gar nicht das Problem, oder?
Ich mach's einfach gar nicht. Ist mir zu anstrengend. Nee, aber an dem Beispiel zeige ich dann auch, weil es ja ganz witzig, ne, so als Lehrer nicht immer nur zu zeigen, was man kann, sondern auch mal, was man nicht kann. Und das kann man durchaus eben auch zeigen, ne, wenn man jetzt so eine, was? Ja gut, ich sag zwar immer, ich kann alles, aber das stimmt gar nicht. Ja, und ich zeig das dann wirklich anhand dieses Beispiels. Und zwar, ja, mittlerweile kann ich ja zwei, drei Sachen, weil ich sie ja gezeigt habe und quasi währenddessen geübt habe. Aber zum Beispiel, wie du auch sagtest, man fängt zum Beispiel erstmal mit dieser Figur an. Also die Reihenfolge ist ja immer erstmal verstehen. Also, dass ich überhaupt erstmal eine Vorstellung davon habe, was ich überhaupt machen will. Ne, da kann man von mir aus wie so ein i-Dötzchen auch die Finger zunehmen, das abzählen, wenn man nicht weiß, wo liegen eigentlich die Schläge, ist alles erlaubt. Ne, guckt sich die Noten an. So, und dann versteht man das, kann es vielleicht dann auch auswendig, ne, dann versteht man die Klave so, und dann fängt man an, die erstmal separat zu spielen und guckt sich die Bewegungsabläufe an, so wie fühlt sich das jetzt gut an, ne, so, und das mit moderatem Tempo. Und jetzt könnte es schon losgehen, wenn das gut läuft, könnte ich auch mal schon ausprobieren, die Klave mal schneller zu spielen, weil die Bewegung dann vielleicht eine etwas andere wird, ne. Aber ich beschäftige mich vielleicht erstmal mit der Klave. Wenn ich jetzt Unabhängigkeit dazu übe, das heißt, ich will jetzt zum Beispiel mit der rechten Hand was dazu machen. Dann mache ich das natürlich sehr langsam, sonst habe ich auch überhaupt keine Chance und fange dann quasi mit diesen Grundvokabeln an. Ne? Mit denen, kennst du das ja auch, ne? Meine kleine Tabelle da, diese 16x16 Kombinationen, also eigentlich 16 Grundvokabeln. Und ja, und die geht man einzeln durch und man hat auch keine andere Chance. Ich könnte gar keine Kombination spielen, weil ich die Unabhängigkeit ja noch gar nicht habe. Und das zeige ich dann und das ist ganz witzig. Wenn ich mich nur auf eine Sache konzentriere, was du auch gerade meinst, fängt man an, macht einen Schlag auf die 1. Das macht man so lange, bis man das kann. Und die Klave läuft immer weiter. Wenn ich das kann, dann mache ich den nächsten Schlag auf der 1, den nächsten auf der und, den nächsten auf der t und so weiter. Dann mache ich 2. Und das zeige ich dann an, ne, und das, und als ich damit angefangen habe, ich habe das noch nie gemacht. Und ich habe denen wirklich gezeigt, wie ich mir das jetzt draufziehen würde. Und das Interessante ist,
man hat... Aber da habe ich eine Frage, Erik.
Ja.
Da hätte ich eine Frage. Und zwar, also das ist jetzt das, was du beschreibst, ist ja dieser Schritt von wenig komplex zu immer komplexer werdend. Ne?
Ja, noch nicht mal. Es ist ja erstmal, das sind ja erstmal einzelne Vokabeln, die für sich genommen ja noch alle.
Wobei ich schon sagen würde, wenn du jetzt, wenn du jetzt einfach nur die Viertel schlägst, also zum Beispiel nur auf die C-Zeit 1, wo die Klave sowieso liegt, dann ist das ja relativ unkomplex. Es wird ja dann schwieriger, wenn du beispielsweise zwischen den Schlägen spielst.
Ja, das kann man jetzt bewerten, wie man will. Ne? Natürlich ist, sagen wir mal, eine Viertel zu treffen vielleicht generell einfacher als eine oder sowas, eine Sechzehntel.
Genau.
Ne? Aber trotzdem bleibt es dabei, man macht erstmal einzelne Schläge und geht die durch. Noch keine Kombination. Ne? Klar, und davon sind natürlich klar.
Genau, und dann der zweite Schritt. Der zweite Schritt wäre dann Kombinationen zu
Also
wählen,
wenn man das gut drauf hat, wenn man erstmal die, sagen wir mal, die Grundvokabeln gelernt hat und das klappt, dann wird es ja komplexer. Dann könnte ich sagen, jetzt mache ich mal eine Kombination aus Zweien auch erstmal nur. Ne, zum Beispiel einen Schlag auf der 1 und dann Schlag auf der 2 und das wiederhole ich immer. Dann hast du Tack und, ne, und Tack. Pack, pack,
das wäre jetzt sozusagen dann die Progression von wenig komplex zu komplex. Die Frage, die ich dabei hätte, wenn du das jetzt so üben würdest, ne, würdest du denn hingehen und jetzt bei den ganz unkomplexen Sachen, sagen wir mal bei dem allerersten Schlag auf der Snare, würdest du da schon hingehen und sagen, wenn ich das ganz langsam spiele, ist das einfacher als in einem moderaten Tempo oder in einem total schnellen Tempo?
Kann man so nicht sagen. Also es gibt ja immer so, je nachdem, was man übt, das merkt man dann ja, gibt es immer so Komforttempi, ne? Für manche Sachen ist das zum Beispiel unheimlich.
Und das ist nämlich, finde ich, so eine Sache, die dann interessant wird. Weil genau das würde ich auch sagen. Es gibt so bestimmte Tempi, gerade bei der Klave, die musst du ja irgendwie, auch da könnte man wieder sagen, wenn du die noch gar nicht begriffen hast und gar nicht weißt, wie die klingt, ne? Also, wenn du das noch nicht irgendwie im Ohr hast, dann musst du vielleicht hingehen und 1 und 2 und 3 und das Schritt für Schritt machen. Aber irgendwann ist es ja, hast du ja so ein Tempo, wo das vom Gefühl her irgendwie für dich läuft. Und da kannst du am besten eigentlich anfangen, dann irgendwelche Unabhängigkeitssachen oder irgendwelche Schläge dazuzufügen. Und da würde man ja meiner Ansicht nach das Aufbrechen, dieses von langsam zu schnell üben. Das heißt, du würdest eigentlich auf der Ebene von einer Geschwindigkeit bleiben und nur die Komplexität erhöhen.
Man kann das, so wie er das auch sagte, ne? Also ich mach das ja nicht so, dass ich ein Jahr lang erstmal das übe und dann darf ich das andere machen. Also zum Beispiel die Klave, also um nochmal beim Tempo anzusetzen, bei so einer Figur, ne? es ist natürlich gut, das so langsam zu üben, aber es gibt natürlich auch Grenzen. Es macht jetzt keinen Sinn, vielleicht die Klavier in Tempo 30 zu üben, weil das in der Realität vielleicht gar nicht vorkommt. Es wäre eine schöne Übung, so eine Timing-Übung, ne, vielleicht, ne? Aber sagen wir mal, aber es macht auch keinen Sinn, bei 100 anzufangen, weil es durchaus Songs gibt, die langsamer sind, dann habe ich ein Problem. So, von langsam auf schnell ist immer einfacher, ne? Das heißt, wenn ich was auf Tempo 70 übe, zum Beispiel, so ein Paradiddle, ne, und spiele ihn dann auf 100, dann empfinde ich das als leichter. Und dann gibt es irgendwann nochmal so einen Punkt, wo es wieder schwieriger wird, wenn meine Finger nicht mitkommen, weil die Sehnen, die Muskulatur nicht trainiert ist. Dann kriege ich ein Problem im Tempo. Ne? So, und da ist es immer gut, ich nenne das immer so wie einen anderen Gang schalten, es gibt so meist 2-3 Sprünge, wo sich die Bewegung ändert. So, und genau diese Übergänge, diese Tempi, wo diese Übergänge stattfinden, wo die Bewegung sich ändert, sind auch die schwierigsten. Dann ist es nämlich für die eine Bewegung quälend langsam und oder zu langsam, ne? Aber für die nächste Bewegung, die man vielleicht dann hätte, wenn es jetzt ein paar Beats schneller wird, dafür ist es noch zu langsam quasi, ne? So, oder weiß ich nicht, ne? So, und da tastet man sich ran, ne? Das heißt, man spielt es erstmal, man kann aber direkt anfangen, jetzt zum Beispiel bei der Klave, wenn ich jetzt meine einzelnen Sachen nach rechts mache, schon ein bisschen mit Dynamik zum Beispiel, also schon ein bisschen Leben einhauchen oder mal andere Sounds ausprobieren. Ne? Und jetzt kann man aber durchaus, wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, kann man zum Beispiel auch sich so eine Aufgabe stellen und sagen so, okay, und jetzt versuche ich schon mal ein paar Kombinationen. In einem Tempo, wo ich auch eine Chance habe, das hinzukriegen. Also man muss jetzt nicht ein halbes Jahr lang erstmal das machen, um dann den zweiten Schritt zu machen. Man kann das, wie er auch sagte, man kann das auch miteinander verweben. Ne? Also man kann zum Beispiel so eine Übung machen und wenn die gut läuft, kann ich direkt auch schon anfangen, dynamisch was zu machen. Und ich kann vielleicht direkt auch anfangen, so ein bisschen zu instrumentieren dann. Ne? Warum nicht? Also ich mag den Begriff üben auch gar nicht. Ich finde den Begriff spielen viel schöner, wenn man dann anfängt, damit zu spielen tatsächlich.
Ja, wobei, also ich hatte schon das Gefühl, dass in dem Gespräch das Thema Üben schon ganz prominent ist, ne? Also auch so ein Trainingserfolg, den man hat. Das ist ja die nächste Frage, die ich dann stellen würde. Inwieweit passen diese Kategorien? Ne? Und das war auch der Ausgang meiner Frage, weil ich glaube, oder ich fange nochmal anders an. Die Frage ist, ob dieser Trainingsbegriff überhaupt so gut ist für das, was wir machen, wenn wir Instrumente üben, ob das zu vergleichen ist mit Trainieren. Weil, vielleicht, wenn ich kurz eben noch das sagen darf. Also ich habe das Gefühl, dass es Unterschiede gibt zwischen Sportübungen und das Üben eines Instruments. Und zwar auch in der Art und Weise, wie ich da Erfolge erzielen kann, ganz gravierende Unterschiede gibt. Also wie du das zum Beispiel sagst, dass es bestimmte Tempi gibt, die für einen selber einfach gut erfassbar sind. Und das nicht nur allein vom Bewegungsablauf her, wie es auch bestimmt bei einer Sportart ist, dass man beispielsweise auf eine ganz bestimmte Art und Weise gut laufen kann erstmal, wenn es zum Beispiel um Geschwindigkeit geht. So, und dann würde man ja anfangen, beim 100-Meter-Läufer zu gucken, wie läuft der, zu analysieren, wie ist seine Schrittabfolge und wie kann man die Kraftübertragung, die Schnellkraftübertragung so optimieren, dass er noch ein höheres Tempo erreichen kann und das trainieren. Und bei der Musik ist es aber häufig so, ist mein Gefühl, dass dieses höchste Tempo zum Beispiel zu erreichen überhaupt gar nicht das Ziel ist und es oft gut ist, dieses Gefühl, das, was sich gut anfühlt, total elementar ist, das zu behalten und das als Grundlage, so wie du das gesagt hast, als Grundlage zu nehmen, um von da aus wirklich nicht zu trainieren, sondern zu spielen. Und das unterscheidet sich, finde ich, ganz elementar von der Herangehensweise, die so ein reiner Optimierungsgedanke ist. Und ich finde, dass darf man auch beim Vollprofi, weil das war auch so ein bisschen manchmal Thema in dem Gespräch, nicht vergessen, weil ich auch behaupten würde, selbst beim Londoner Philharmoniker geht es auch darum, nicht nur darum, das Optimum an Spieltechnik herauszubringen, sondern eben auch etwas anderes, was nicht unbedingt mit dem Optimum zu quantifizieren ist. Sowas wie ein, nicht nur das eigene Gefühl, sondern überhaupt ein Gefühl für die Musik zu entwickeln. Und das hat wahrscheinlich viel eher was mit Kognition zu tun und gar nicht so mit der Limitierung durch Bewegungsabläufe, wie die viel wichtiger sind natürlich bei Sportarten, wie jetzt so 100-Meter-Lauf, wo es einfach nur darum geht,
sagen,
wer ist der Schnellste.
Ja. Also ich würde sagen, es gibt so eine Schnittmenge. Ne? Also ich habe ja Leistungssport gemacht und wir haben zum Beispiel, okay, da geht es ja wirklich darum, schnell zu sein. Ne? Ich war ja lange Zeit Schwimmer und danach Ruderer. Bin auch deutsche Meisterschaften gerudert. Und da ging es nur ausschließlich darum, schneller zu sein als die anderen. So, und wie kommt man dahin? Durch verschiedene Trainingsmethoden. Das ist Technik gewesen. Und ich habe ja auch tatsächlich 7-mal die Woche trainiert. Das war Krafttraining, also Max-Krafttraining, Kraftausdauertraining, Herz-Kreislauf-Training und dann das Rudern selbst. Im Winter hatten wir dann auch diese anderen Einheiten. Ne? So, und das, aber das Ziel ist einzig und allein zu gewinnen. Und so, beim Musikmachen, so, das heißt, die Technik oder auch alle anderen Sachen natürlich, ne? Also die Technik, aber auch meine Muskulatur, das Herz-Kreislauf-Training, also das, dass ich meinen Körper in allen möglichen Bereichen dazu bringe, eben auch mein Tempo zu steigern und dann im besten Fall eben auch schneller zu sein als jemand anders. Und beim Musikmachen ist das ein Aspekt. Natürlich, die Technik ist immer, also ich finde, das ist immer so ein Handwerkszeug. Das ist wie beim Malen auch, ne? Das heißt, du musst natürlich lernen, wie mischen sich Farben, wie funktioniert Schattierung oder was ist eine Fluchtpunktperspektive, das lernst du alles. Aber letztendlich geht es ja darum, um das Künstlerische, um den Ausdruck. Ne? Wir sind ja, das ist das Ziel. Das Ziel ist ja dann, wie man so schön sagt, dann muss einen die Muse küssen, man sitzt vor einem leeren Blatt und was mache ich jetzt? Und das Ziel dieser ganzen Übung, das, was man sich drauf geschafft hat, ist immer, die Ideen, die ich habe, irgendwie zu schaffen, umzusetzen. Und das beim Musikmachen genauso. Und jetzt passiert während des Prozesses auch noch was sehr Interessantes. Auch die Ideen verändern sich. Das heißt, je mehr ich in einen Kosmos eindringe, also ich sage immer die Lupe dran halten, ne? Also je mehr ich mich zum Beispiel mit Timing beschäftige, desto feiner höre ich auch. Oder desto mehr ich mich mit Optik, mit Farben beschäftigen, ne? Dann bekomme ich auch, dann wachsen auch die Ideen, werden auch filigraner, die werden spezifischer und so weiter. Das wächst so parallel. Und das ist, glaube ich, auch, was man beim Üben, finde ich, immer, es muss immer beides vorkommen. Das eine ist wirklich ganz stur Technik üben, also Bewegungsabläufe, Figuren, aber direkt im Anschluss mit reingewoben, ne, sobald es irgendwie läuft, auch der Ausdruck. Das heißt also nicht stundenlang immer nur tatutu, 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 tatutu irgendwie, sondern auch irgendwie anfangen mit der Dynamik zu spielen, mal zu instrumentieren. Ne, so das, sagen wir mal, mein Vokabular, meine Vokabel, ich so ganz viele Facetten kriegt und der nächste Schritt könnte dann zum Beispiel auch sein Improvisieren tatsächlich, ne? Oder das dann einbauen. Und da sind wir beim rein Künstlerischen plötzlich.
Ja, das Wichtigste ist dabei, finde ich, was auch tatsächlich immer wieder Schüler auch von mir vergessen und ich denke, Mensch, das ist doch das, warum wir das machen, ist das Musizieren mit anderen Leuten. Oder zu Musik spielen.
Genau.
Also weil darin kriegt ja das Instrument den Ausdruck, den man auch irgendwie erreichen will. Ne? Und das ist auch zum Beispiel, als ich mit Michael Küttner gesprochen habe, der sich so ein bisschen beschwert hat über seine heutigen Studenten, wo er sagte, dann sagt er den Studenten, morgen ist ein Konzert, da spielt der und der, kommt doch mal vorbei und die sagen, ja nee, ich muss noch üben.
Ach so.
Und er sagt, nee, vergiss das Üben, die Musik ist das Wichtige, du machst eigentlich Musik. Aber was man ja vielleicht trotzdem daraus ziehen kann aus dem, was, also wenn man das jetzt so sagt, alles hört, was du gesagt hast oder vielleicht auch ich, dass es vielleicht auch noch Sachen über einen reinen Wettbewerb beim Musizieren gibt, also mehr als nur pure Schnelligkeit oder pure Präzision, ist ja aber trotzdem, dass man so welche Methoden wie zum Beispiel dieses Engagement, also dass man wirklich versucht, konzentriert an der Sache zu arbeiten, dass man sich das nimmt, um vielleicht auch mehr Zeit zu haben, andere Dinge wieder zu machen, um beispielsweise Musik zu hören, um das Leben zu genießen. Also es ist ja auch so eine Sache, die für Künstler total wichtig ist, meiner Ansicht nach, gerade im Pop-Bereich, dass man Sachen von außen aufnimmt, dass man Inspiration kriegt durch,
ja,
Begegnungen mit anderen, durch, weiß ich nicht, Erlebnisse, die man hat oder so, die auch wirklich ein elementarer Bestandteil dessen sind, was einem ja auch irgendwie kreative Kraft geben kann. Hm. Und dass man durch effektives Üben quasi mehr Zeit hat, um diese anderen Sachen auch wieder für sich zu erfahren. Ne? Und dann ist es ja vielleicht ganz gut, genau so dieses sehr fokussierte und konzentrierte trotzdem irgendwie versuchen hinzukriegen.
Also je besser jeder Einzelne in seinem Kosmos eingetaucht ist und zum Beispiel auch das Thema Timing, ne? Also wenn jeder sich um sein eigenes Timing kümmert, ne, umso besser klappt das Zusammenspiel dann ja auch. Ne? Also wenn ich mich an die Anfänge so zurückerinnere, wo man als Band sich getroffen hat und es war alles so ein bisschen Kraut und Rüben, ne, dann hat man irgendwann mal gesagt, so jeder muss auch mal sein Zeug selber üben, ne, weil da wird das Zusammenspiel auch besser. Ne? So, und natürlich beim Zusammenspiel will ich nicht kämpfen mit meiner Technik oder ständig merken, oh, kriege ich meine Ideen hier gar nicht umgesetzt. Dafür ist das Üben ja da, ne? Dass ich, sagen wir mal, da
genau.
Mir meine Sachen zurechtlege, meine Sprache, wenn du so willst. Ne? Aber wenn ich mich jetzt anfange, mit jemandem zu unterhalten, will ich nicht mehr darüber nachdenken, sondern will ich Spaß haben. Dann will ich dem anderen zuhören, ich will antworten. Das ist ja, und das definiert aber jeder für sich ein bisschen selbst. Es gibt ja auch so diese Akrobaten, so nenne ich es immer, die treiben es dann wie so ein Leistungssportler bis ins Unendliche mit der Komplexität und Tempo und was weiß ich nicht alles, ne? So, und sind so Solo-Performer. Es gibt aber auch Leute, die hauptsächlich eben Sidemen sind, ne, die einfach total Spaß haben, alles, was sie vor die Nase kriegen, zu begleiten. Ne, die werden dann gebucht. Oder es gibt dann auch die sogenannten Bandleader, die also auch gleichzeitig noch arrangieren und komponieren. Aber das Wichtige beim Musikmachen ist eben, dass man sich auch auf den anderen konzentriert, auf das Gemeinschaftliche. Das ist, wenn man gemeinschaftlich ein Bild malt oder zusammen kocht, ne, wenn du jetzt einfach keine Ahnung hast und kippst dann zu viel Salz rein, ne, dann können die anderen da nichts mehr gegen machen. Das hat verhunzt, ne. Wenn ich als Drummer ein scheiß Timing hab, ne, dann können die anderen auch machen, was sie wollen. Es wird einfach kacke klingen am Ende, ne. So. Und wenn aber jeder seine Hausaufgaben gemacht hat, so zumindest im Groben, ne, da muss man sich da muss nicht der Einzelne mit sich selbst kämpfen, sondern ist auch total offen dafür, was die anderen machen. Und da geht's mehr ums Gesamtbild, ne?
Genau, und das, was du sagst, finde ich auch da total wichtig und total richtig, dass man sagt, die Technik ist eigentlich nur die Grundlage dafür, um sich dann quasi unterhalten zu können. Und welche Sprache man dann wählt, also ob man, einen intellektuellen Hochschuldiskurs führen will oder eher einen Stammtisch Klatsch halten will, wo man einfach irgendwie gute Laune hat, das ist ja dann jedem selbst überlassen. Und das erfordert dann vielleicht auch wieder ein anderes Vokabular und vielleicht auch ein anderes Auseinandersetzen. Aber es hat alles so seine Berechtigung und alles so seinen Platz. Was ich noch dann interessant fände, ist so, oder was so mein Gefühl ist, ist, dass sich das Niveau allerdings in Bezug auf Profimusiker grundsätzlich mittlerweile sehr hoch ist. Also so Sachen wie metronomfestes Timing. Ohne das wirst du heute wahrscheinlich schwierig nur noch Profimusiker werden können. Ne, das sind so Sachen, die in der Popmusik vielleicht vor 30, 40 Jahren teilweise noch anders waren, die sich einfach so durch den Einsatz von Computern und so Sequencern und so verändert haben, was dann vielleicht auch wieder ein spezielles Training dafür, wenn man es dann ambitioniert und wirklich professionell betreiben will, auch wieder voraussetzt. Ne?
Ja, also Timing ist natürlich, sagen wir mal.
Ja, aber da kommen wir natürlich auch in so ein ganz anderes Feld wieder.
Ja, ne? Aber es gehört ja mit dazu. Das ist ja, wenn man jetzt übt, ne, da gibt es ja verschiedene Aspekte. Ne? Und Timing ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Ne? Das heißt, ich habe eine Figur. Und wenn ich das jetzt mal auseinanderbrösel, auf was ich beim Üben dann achten sollte, ist natürlich einmal die Figur zu verstehen, dann haben wir aber auch direkt schon Timing, ne? Dann haben wir die Mikrotime, wir haben den Puls, wir haben vielleicht Phrasierung, ne? Wie kann ich die Figur phrasieren, dann haben wir Instrumentierung, wir haben Dynamik, eine allgemeine Dynamik, Balance, Akzente und so weiter. Also das sind ja diese Aspekte, wenn ich mich um alle kümmere, dann kann ich sehr viel damit machen. Ne? Das heißt, ich mache aus einer Figur mache ich quasi ganz viele. Und und das macht dann auch Spaß. Ne? Das heißt, ich werde dann inspiriert und jetzt kann ich genau die gleiche Figur in einem Jazz-Kontext vielleicht spielen wie in einem Rock-Kontext. Ne? Also da würde ich es etwas anders instrumentieren und zum Beispiel richtig reinkesseln und im Jazz-Kontext dann vielleicht ein bisschen anders machen. Ne? So, und aber Timing ist natürlich das Bindeglied überhaupt. Also, wenn ich mir jetzt so Drama angucke, das ist natürlich reine Geschmackssache. Es gibt, jeder hat da so seine Lieblinge oder auch seinen Stil, den er besonders mag. Aber wenn ich mir jetzt so ein paar mal angucke, wo ich sag, oh, den, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich den höre. Und bei dem anderen, naja, ist jetzt nicht so mein Fall. Aber dennoch muss ich dann im Nebensatz sagen, trotzdem ist das einfach ein hervorragender Drama. Ist zwar nicht mein Geschmack, vielleicht so wie er spielt, aber ist dennoch. Und warum ist das so? Weil er, ja, zumindest ein geiles Timing hat, vielleicht auch noch einen geilen Sound und so. Gut, vielleicht fällt mir der Stil nicht so, ne? Aber hingegen jemand, der vielleicht ganz tolle Ideen hat, es gibt auch Schüler, ne? Wenn ich die so spiele und denke, boah, krass, ne? Was für tolle Ideen, ne? Aber grottig umgesetzt vom Timing her, die kannst du nicht, das ist eben das Mindestmaß, was man dann braucht, ne? Dann wird's ihm besser tun, er wird irgendwie diese schöne Komplexität ein bisschen sein lassen, dafür aber gut timen. Zum Beispiel.
Ja, ne? das setzt natürlich auch ein bestimmtes Verständnis von Schlagzeugspiel voraus, ne? Also das Timing halt, wie du sagst, die Grundvoraussetzung ist.
Ja, wenn man jetzt
in den
Musiker,
Bereich von,
ne,
Free Jazz geht und so, ja, aber wenn man beispielsweise in den Bereich von Free Jazz geht oder auch von Soundcollagen, wo es ja auch Leute gibt, die mit Schlagzeug und mit elektrischen Instrumenten, also Schlagzeug elektrisch verarbeitet, dann arbeiten, da geht es ja manchmal auch um andere Sachen als die Time. Dass man irgendwie Soundbilder baut und so, wo man dann auch keine Time mehr wirklich findet, die irgendwie miteinander in Verbindung steht.
Ne? Das ist aber Absicht. Das ist ja dann Absicht. Ne?
Genau,
das ist wie bei Picasso. Da guckst du dir ein Bild von Picasso an und denkst, ja, das kann meine Tochter auch malen. Aber wenn du dir den Werdegang anguckst oder von Beuys oder so, und Picasso hat ja richtig gemalt, der kann ja auch zeichnen oder konnte, ne? Und das ist ja eine Entwicklung. Ne?
Das würde ich nicht unbedingt so unterschreiben. Also weil es auch Leute gibt in dem Bereich, die sich explizit halt wirklich mit Soundmalerei auseinandersetzen und gar nicht den Aspekt von Timing so stark in Fokus genommen haben, um halt sich auch gar nicht davon abhängig zu machen. Aber das ist jetzt auch wieder ein ganz anderes Thema. Da kommen wir weit ab von dem, was wir jetzt hatten. Das, was wir jetzt noch so im Vorfeld besprochen hatten, war, dass wir quasi hier aus dieser Sache so eine kleine Reihe machen wollen. Mhm. Also verschiedene Leute mal ansprechen, die nicht unbedingt aus dem Schlagzeugbereich kommen, die sich aber wirklich beruflich mit den Themen, die uns Schlagzeuger dann wieder und Musiker, Schlagzeuger und Musiker, im Endeffekt interessieren. Und ja, da wollen wir einfach so ein bisschen weitermachen und ich würde euch auch fragen wollen, ob euch das interessiert hat, ob ihr das spannend fandet, ob ihr denkt, ja, das, was die beiden und die drei auch im Zweifelsfall da beredet haben, das ist sowieso alles banal und das kennt man, oder ob da interessante Aspekte für euch dabei waren, welche Themen euch auch da interessieren würden. Und das könnt ihr ganz einfach machen, beispielsweise indem ihr nach Einfachschlagzeug bei Instagram sucht und einfach einen Kommentar schickt. Dann kriege ich das sofort und dann gucke ich auch, dass ich in diese Richtung irgendwie was suche und finde. Und ansonsten haben wir jetzt schon so überlegt, dass man vielleicht auch in den Bereich von, wie man ein Training oder eine Übung gut aufbaut oder am besten aufbaut, macht, vielleicht auch so ein bisschen was zu dem Thema Kreativität. Was ist überhaupt Kreativität und wie funktioniert das eigentlich im Kopf und was spielt sich da so alles im Kopf ab, wenn man übt? Also da gibt es genug Themen, glaube ich, noch, die man so beackern kann. Was ich ganz interessant fand, vielleicht noch so zum Abschluss dazu, ist, dass der Lars auch gesagt hat, dass es keine durchgehende periodisierte Studie, auch ein schöner Begriff, fand ich, zu dem Thema Übung bei Musikern gibt. Also es gibt so Einzelstudien, die sich immer mal wieder da so mit befassen, aber keine periodisierten Studien, also wo jemand mal geguckt hat über Monat oder über ein Jahr oder über 10 Jahre, wie sich bestimmte Übungsmodi auf den Fortschritt ausüben, was im Sport durchaus gängig ist. Aber in der Musik gibt es das nicht. Vielleicht auch deswegen, weil es gar nicht so sinnvoll ist. Aber das hat meinen Ehrgeiz so ein bisschen geweckt, mal zu gucken, ob es nicht vielleicht doch irgendwo eine Studie gibt, die sowas die sich mit sowas befasst.
Ja, ich fände es ja auch sehr interessant, ne, weil das ist ja auch, ich glaube, für viele ein ganz wichtiges Thema, ne, wie wie komme ich auch zu meinem Ziel, wie kann ich mich am besten entwickeln, wie übe ich am besten, ne? Und da gibt es für mich auch noch viele Sachen, die gar nicht so klar sind, ne? Ich habe zwar auch vieles gelernt und letztendlich auch ausprobiert, aber ich finde das ein ganz spannendes Thema.
Ja, ich finde das vor allem immer so spannend. Also man macht sich ja selber ganz viel Gedanken und wie du schon sagst, ne, man guckt sich irgendwelche Videos dazu an oder man liest was. Aber ich finde, es ist immer noch mal was anderes, wenn man jemanden hat, der sich wirklich eingehend, nicht nur so nebenbei mal ein paar Stunden oder auch eingehender, wenn man ganze Bücher dazu liest, befasst, sondern jemand, der sich wirklich beruflich damit nur auseinandersetzt, ne? Der dann auch sofort so Sachen sagt wie, ja, stimmt, also natürlich gibt es diese Theorie, aber eigentlich, ja, das ist, also da gibt es noch das und das dazu und so und das so einordnen kann. Das ist einfach, finde ich, unglaublich spannend, weil das, also mir gibt er immer das Gefühl so, ach, zum Glück gibt es da Leute, die kennen sich aus und man muss nicht alles für sich selber quasi rausfinden, sondern kann da ganz viel mitnehmen, ne? Weil ich zum Beispiel auch super interessant fand, du hattest ja diese Frage gestellt, wie das ist, wenn man anfängt Schlagzeug zu spielen, wenn man älter ist, ne? Und dann kam ja erstmal diese Antwort mit, ja, also wenn das Engagement groß ist, also wenn man da eine große Leidenschaft für hat, zum Beispiel auf der Hochzeit seiner Ex-Frau, die Ex-Frau nochmal mit einem Schlagzeugstück begeistern will, dann lernt man sehr schnell Schlagzeug. Aber was, dann hast du gesagt, ja, dann hat er noch gesagt daraufhin, ja, aber also es ist dann natürlich schwierig, wirklich jetzt so eine total hohe Leistung irgendwie zu erbringen. Und dann hast du gesagt, ja, aber das sind ja auch Leute, die teilweise sehr lange schon geübt haben. Und dann kam so in einem Nebensatz der Begriff von, ich habe es mir aufgeschrieben, Satellitenzellen, die sich quasi alte Bewegungsabläufe merken, weswegen ein erneutes Lernen eines alten Bewegungsablaufes im zweiten Anlauf schneller und einfacher ist. Das ist so eine Sache, die ich total oft im Unterricht und auch bei mir, wenn ich übe, feststelle, dass wenn ich mich immer mal wieder mit einer Sache befasse, dass das beim zweiten, dritten, vierten Anlauf viel schneller geht, an den Punkt zu kommen, den ich vorher war und dann auch darüber hinaus zu gehen, einfacher ist. Und so welche Sachen zum Beispiel, was sind Satellitenzellen? Da mal jemand so finden.
Ja, das ist ja dieses Gedächtnis genau der Muskulatur, kann, ne? Letztendlich das auch das Gehirn natürlich, aber klar, die Frage war nämlich der Unterschied zu jemandem, der im hohen Alter oder sagen wir mal in meinem Alter, ja, jetzt anfängt, was ein neues Instrument zu lernen, im Gegensatz zu jemandem, der vielleicht auch so zwischen 50 und 60 ist, aber schon 30 Jahre lang im Training ist. Also das sind ja zwei völlig unterschiedliche Sachen. Der eine könnte höchstens ein bisschen abbauen, aber wenn wir jetzt an so Leute wie Buddy Rich denken, also das ist ein bisschen zu alter, wie wild getrommelt hat, ne? Und da war die Frage auch, wenn man jetzt später anfängt, ob man, wie ist das im Vergleich dazu, als wenn man sehr früh anfängt, ne? Sagen wir mal mit zwischen 10 und 20 oder so, fangen ja viele an, Instrument zu lernen, ne? So, und das fand ich sehr beruhigend, weil er auch gesagt hat, nee, also durchaus, gut, man ist vielleicht nicht mehr ganz so leistungsfähig, aber durchaus kann man auch sogar im hohen Alter auch noch ein Instrument lernen. Warum nicht, ne?
Ja, genau. Naja, also ich würde auf jeden Fall jeden nochmal auffordern, auch nochmal in das Interview vielleicht mit dem Lars reinzuhören. Da kann man das vielleicht nochmal genauer nachhören, weil wir das jetzt auch nur wieder so irgendwie paraphrasieren. Und das ist dann vielleicht nochmal genauer gefasst, so wie der Lars das gesagt hat. Und das war wirklich, also ich fand ein total nettes und aufschlussreiches Interview. Auch er als Typ wirklich total nett und aufgeschlossen.
Fand ich auch.
Ja, und wie gesagt, also wer irgendwie Fragen hat, ruhig schreiben. Ansonsten auch an Felix Kraft, Kraft mit Doppel-F at googlemail.com. Da kriege ich die Fragen dann auch. Und dann besprechen wir die hier oder ich versuche die irgendwie mit aufzunehmen. Wir freuen uns da auf jeden Fall immer wieder drüber. Ja, ansonsten, also von meiner Seite aus würde ich sagen, ne?
Fortsetzung folgt. Wir werden schon jemanden finden. Jemand Interessantes. Ja, dann noch Input
geben kann. Wir werden schon jemanden zwingen, uns zu antworten. Ja, gut. Ja, Erik, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Und
ja, bitte.
Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, ne? Genieß die Sonne und ja, welche Sonne, ne? Es ist heute echt so ein Scheißwetter. Ätzend. Heute schon zweimal komplett nass geworden bei Hundespaziergängen.
Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung, sagte mein
Vater. Ja, heute wäre es am besten gewesen, nackt rumzulaufen, weil ich glaube, selbst mit einem Fliesenherz wäre man bis auf die Haut durchnässt gewesen. Aber das wollte ich meiner Umwelt nicht antun. Und genau, auch mein weiteres Gelaber will ich jetzt der Umwelt nicht antun. In dem Sinne sage ich schon mal ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao, Erik.
Tschö, tschüssi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.